Hallo und herzlich willkommen bei Creme de la Meme, dem Podcast, wo ihr reinkommen könnt, um dann rauszugucken. Dem einzigen deutschen Podcast über... Heute geht es um ein ganz besonderes Thema. Normalerweise sprechen wir hier über ein bestimmtes Meme und analysieren das zusammen in der ExpertInnenrunde mit Christina Kutscher, Valentina Böcke, Florian Zandt und mir, Daniel Ziegner. Aber diesmal hat Christina ein bisschen was Kleines, was anderes vorbereitet. Christina, gönn uns doch mal dein Thema der Woche.
Es ist nicht so, als wäre ich da von alleine freiwillig drauf gekommen. Das Ding ist, man hat uns geschrieben und gefragt, ob wir nicht ein Buch lesen wollen und dann irgendwas dazu machen wollen. Und haben jetzt alle ein Buch gelesen, über das wir reden. So ein bisschen wie ein Buchclub also. Aber es geht, und ich muss dazu sagen, dass wir das umsonst bekommen haben und uns nicht gekauft haben.
Richtig, wollen wir vielleicht sagen, welches Buch? Bevor wir die ganzen Backgrounds erklären.
Nein.
Ja, genau. Also das Buch nennt sich Noch drei Treuepunkte bis zum Pfannenset. Kleinstadtwahnsinn mit den Allmanns von Sina Scherzand und Marius Notter.
So, Moment.
Und wer die beiden jetzt nicht kennt.
Die kenne ich doch. Ach so, ja gut.
Genau, also das sind die Menschen, die hinter dem Instagram-Account von Allmann-Memes 2.0 stecken. So, ich habe mir 3 Minuten eines Interviews mit denen angeguckt und daraus stammen die folgenden Informationen. Den Instagram-Account gibt es wieder seit Ende April 2019, wird eben von Sina und Marius betrieben. Und in den Captions der Posts dort wurden öfter Geschichten erzählt, passend zu den Memes. Und die ProtagonistInnen dieser Captions sind jetzt auch die ProtagonistInnen dieses Buches. So, dieser Instagram-Account will sich eben über Allmanns lustig machen, nach eigener Aussage. Nach eigener Aussage sind sie aber auch Allmanns, nur die hippe Ich-arbeite-im-Internet-Version und ich habe mal was mit Kultur oder Medien studiert und kann deswegen das Wort persiflieren korrekt in einem Satz benutzen und behaupte, das mache ich jetzt.
So wie wir, also.
So ein bisschen wie wir, genau.
Da muss ich direkt mal reinsliden, weil ich glaube, wir müssen hier eine Begriffserklärung, bevor wir über dieses Buch sprechen, kurz machen. Und zwar, was sind Allmanns? Also die Hauptfigur.
Ja, so. Alles gut. Gut, dass du nachgefragt hast. Also ja, was ist denn ein Allmann? Das kommt aus dem Türkischen und bezeichnet eine Person mit so stereotypisch deutschen Eigenschaften. Und einigen Internetseiten zufolge ist es ein Mittel zur Selbstermächtigung von MigrantInnen und wurde halt, also mittlerweile benutzen das sehr viele, so ein anderes Wort dafür wäre zum Beispiel auch Kartoffel oder sowas. So Menschen mit extrem typisch deutschen Eigenschaften.
Genau, und ich habe behauptet, am Anfang Christine hat das Thema mitgebracht, aber eigentlich haben wir alle das jetzt gelesen oder zumindest angelesen. Dieses Buch, ich glaube, wir haben es alle nicht durchgelesen, sondern so ein paar Kapitel drin, aber wir erlauben uns jetzt trotzdem mal hier durch unsere geballte Vierstelligkeit ein vorläufiges Urteil über dieses Buch, über die Allmanns, den Kleinstadtwahnsinn mit den Allmanns, das ja als ein Wortspiel konzipiert ist auf dem Titel schon, denn sie heißen ja nicht Allmanns, wie das türkischstämmige Wort, sondern die Allmanns,
das fängt ja schon
mit
an.
H und zwei N, so als... Das ist ja literally der Nachname von
so
diesen beiden
Gag.
Figuren, genau. Das Buch hält nicht hinter dem Berg damit, worum es geht.
Genau, ich finde, das wird auch auf dem Cover schon sehr deutlich. Das ist extrem bunt und man sieht halt in der Spiegelung einer Brille einen Mann, der daneben seinem Grill auf dem Balkon sitzt und so Tennissocken in Sandalen hat und einen Schnauzer hat. Und im Hintergrund ist irgend so ein, weiß nicht, vom Bäcker so eine Stempelkarte oder sowas. Und ja, da weißt halt schon, wohin die Reise geht, thematisch.
Fangen wir vielleicht mal ein bisschen, also da wir es nicht durchgelesen haben, sind keine Spoiler zu erwarten, falls ihr das Buch noch lesen wollt selber. Fangen wir vielleicht mal an, worum es in der Geschichte geht, weil das Buch, auch wenn es von den beiden AutorInnen eines Meme-Accounts ist, ist ja schon erstmal ein klassischer Roman. Also es beginnt ja damit, dass eben die Familie Achim und Annette Allmann mit dem ICE nach Frankfurt fahren, um dann ein Wochenende mit ihrer Tochter zu verbringen, die Annika Allmann, die da wohnt. Ich sage mal ganz falsch. Sie heißen ja eigentlich Allmann und nicht Allmann, sondern die Allmanns fahren nach Frankfurt und dabei kommt heraus, dass Annette Allmann Bürgermeisterin in ihrem Heimatdorf Heidenberg.
Nee, nicht Heidelberg, irgendwie sowas anderes.
Also indischer.
Hildenberg werden möchte. Und daraus entspinnt sich am Anfang so ein bisschen ein Konflikt zwischen Achim und Annette. Und das ist dann so ein bisschen der Anfang des Plots. Annette möchte die Bürgermeisterin dieser Kleinstadt, wie es auf dem Titel angepriesen wird, werden.
Ich möchte da direkt schon mal einhaken, weil das ist halt wirklich, was im allerersten Kapitel passiert. Und ich hätte fast schon aufgehört zu lesen in diesem Kapitel, weil das reproduziert halt krass patriarchalische Strukturen. Also es fängt damit an, dass Annette die Zugtickets kauft und ihr Mann verheimlicht, dass sie die teureren gekauft hat. Und es will, glaube ich, das alles satirisch darstellen. Aber ich finde, es findet keine Aufarbeitung statt. Also es ist ein super passiv-aggressives Verhalten in dieser Ehe und das ist nicht witzig, sondern ich finde das halt besorgniserregend. Und ich fand es krass belastend beim Lesen, weil es so toxisch ist. Und deswegen konnte ich nicht so richtig drüber lachen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also auch belastend war, dass im ganzen ersten Kapitel das Stereotypenpulver verschossen wird. Ich habe so ein paar Sachen gesammelt. Es gibt einen Spruch auf dem Holzschild: Zu Hause ist bla bla bla. Dann diese Sparsamkeit, übertriebene Pünktlichkeit, diese überschaubare Beschaulichkeit, diese Idylle in dem Ort, die da beschrieben wird, dass man einen begrenzten Horizont hat, aber gleichzeitig absolut selbstgefällig ist und dass es ganz klar männlich und weiblich gekennzeichnete Domänen gibt. So Annette fährt in ein Wellnesshotel und für Arim ist es die Werkstatt oder der Hobbyraum im Keller oder sowas. Und im ersten Kapitel wird auch Kassel-Wilhelmshöhe erwähnt, ich glaube sogar auf der ersten Seite. Und darüber hat jeder bei Witz-Twitter schon mal einen Witz gemacht, einen Bahntweet verfasst.
Warum? Ich kenn keinen einzigen Kassel-Wilhelmshöhe-Witz.
Dann
Also
warst du noch nicht in
jeder Mensch
Kassel-Wilhelmshöhe,
ist
das ist
schon
das
mal in
Ding.
Kassel-Wilhelmshöhe umgestiegen und da gibt es nichts außer Umsteigegleise.
So ein klassischer Umstiegsbahnhof. So wie, also ich mache
Ja.
ganz viel Witze über Hannover, weil Hannover ist so ein Kreuzbahnhof, wo du, wenn man irgendwie aus Berlin irgendwo hinfährt, ganz oft umsteigt. Und
Aus NRW gibt es zum Beispiel Hamm noch. Hamm ist auch so ein
Ja.
klassischer Umstiegsbahnhof, wo es einfach nichts gibt. Der Bahnhof im Nirgendwo und man erst irgendwie, ja.
Du willst irgendwo hin, wo es cool ist und bist dann halt in Kassel-Wilhelmshöhe oder in Hannover oder in Hamm.
Genau, das ist noch mal besonders trist, weil du irgendwo gefühlt unter der Erde umsteigst und da sind so hohe, weiß ich nicht, irgendwas. Es ist traurig einfach, Kassel-Wilhelmshöhe. Kein schöner Ort. Ja, genau, und das passiert alles im ersten Kapitel und ich fand es belastend.
Ja, also mir ging es ähnlich wie dir, Christina, aber ich glaube aus anderen Gründen, also teilweise aus anderen Gründen, warum ich nicht weiterlesen wollte eigentlich, weil halt einfach so diese, also klar, natürlich, wenn man irgendwie, wenn man einen Roman, also man kann natürlich einen Roman beginnen, indem man erstmal die Hauptfiguren komplett durchcharakterisiert am Anfang. Das kann man schon machen, aber das irgendwie auf 40 Seiten zu machen, so, und also ich weiß nicht, das Ding ist, ich weiß nicht, für wen sie diesen Roman geschrieben haben und ich weiß nicht, ob sie selber wissen, für wen sie diesen Roman geschrieben haben, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, dass jeder Mensch, der zwei Seiten darin liest, ganz genau weiß, was für Personen sind und nicht noch mal irgendwie über 40 Seiten erzählt bekommen möchte, dass das, oder bestätigt bekommen möchte, dass es genau diese Personen sind. So, weil, also, kann ich natürlich nur aus meiner Warte beurteilen, aber ich finde, das ist halt, naja, viel, viel zu viel Charakterisierung. Das hätte man auch auf 5 Seiten. Also 40 Seiten hätte man auch auf 5 Seiten machen können.
Ja, ich teile das. Ich teile die Kritik. Ich habe jetzt auch irgendwie 3 oder 4 Kapitel gelesen, weil man muss dazu sagen, es ist halt extrem einfach zu lesen. Und ich fühlte mich ein bisschen zurückversetzt in Zeiten, als ich, keine Ahnung, 18 war oder so und das Neon-Magazin gelesen habe. ich dachte irgendwie, also ich musste sehr viel daran denken, dass ich das bestimmt auch mit 18 richtig witzig gefunden hätte. So in der Zeit, wo man selber dann vielleicht auch denkt, man hat die Welt durchschaut und dann sich auch über simple Sachen lustig machen kann. Und ich finde, da sind einige Sachen dabei, die ich auch ganz witzig finde. Da wird zum Beispiel ganz lange über den Beutel von Annette, wie heißt die, Annika, wie heißt sie, verdammt?
Annette.
Die Mutter. Ja, Annette ist die Mutter, die sich dann so einen Beutel kauft. Da steht dann irgendwie drauf, Realität ist nur was für Leute, die Angst vor Einhörnern haben oder so. Und das sind so Klischees, da muss ich sagen, über die habe ich mich auch schon mal lustig gemacht. Auf jeden Fall, wenn Leute so witzige, freche Sprüche haben und so. Und das ist was, da, genau, bin ich nicht frei von, dass ich mich auch über solche Sachen mal lustig gemacht habe, auch in kürzerer Vergangenheit und nicht als ich 18 war, sondern könnte mir auch wahrscheinlich passieren, dass ich das nochmal mache mit, oder sehe ich so einen doofen Spruch und dann denke ich, oh ja, was sind das für Leute, die sowas gut finden und so. Aber ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite fand ich nämlich gut, weil ich folge auch Alman-Memes und ein paar davon finde ich auch zum Schmunzeln. Und dann fand ich eigentlich den Ansatz ganz gut zu sagen, okay, wir füllen jetzt quasi die Memes mit Leben. Also das sind dann die Realitäten von denen. Und auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, okay, eigentlich sagen die Memes schon alles aus. Und man braucht eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr die Story dazu. Aber ich kann das appreciaten, dass Leute sich da hinsetzen und sagen, okay, ich schreibe jetzt ein Buch darüber, über diese fiktiven Charaktere und werf mal mit allen Stereotypen, die mir so einfallen, um mich rum. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, vom Take her ein bisschen lame.
Ja, das ist, würde ich exakt so unterschreiben, zumindest das mit dem Lame. Also es ist nicht so, als hätte ich nicht auch ein paar Mal Menschen wiedererkannt darin, die ich kenne, ich mag, die ich vielleicht auch nicht mag, oder Begegnungen, die man so hatte. Es ist halt extrem überzogen. Und dann wieder gibt es Momente, wo man feststellt, das soll krass übertrieben sein, ist es aber leider nicht. Und gleichzeitig, also vielleicht ziehe ich kurz mein Fazit vor. Man kann das gut weglesen, aber die Frage ist, warum? Ich finde die Beschreibung und auch den Plot, muss ich sagen, belanglos und irgendwie langweilig und funktionieren auf über 200 Seiten Alman-Witze. Und kann man das überhaupt als Witz bezeichnen? Ich weiß nicht, ob es irgendwie unangenehm sein soll im Sinne von provokant und regt zum Nachdenken an oder reflektierst du. Ich finde es eher anders unangenehm. Also auch nicht Fremdscham, aber mehr so cringe unangenehm. Wisst ihr, es ist eine unnötige Beschäftigung gewesen und ich habe da keinen Mehrwert drin gesehen. Und das klingt super hart. Also ich gönne das Leuten, wenn die Spaß damit haben. Ich dann auf Seite 18 ankam, wo erzählt wird, dass Annette Piccolo im Regionalzug getrunken hat. Da dachte ich so, nein, der Witz ist älter als deine Mutterwitze. Also,
und als die Mutter der AutorInnen wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich. So, und das ist halt alles auch noch, ich weiß nicht, irgendwie fand ich es belastend am Anfang. Nach, ich weiß nicht, der Hälfte oder so, habe ich dann festgestellt, nee, so die Alman-Meme-Dichte wird deutlich geringer später. Und dann geht es halt nur noch um diese Geschichte, die ich halt auch nicht spannend finde. Und wo ich halt finde, dass da Sachen reproduziert werden. So um Gesellschaftskritik zu sein, fehlt irgendwie der letzte Schritt. Das wird ja auch aus der Perspektive von wahlweise Annette oder Achim erzählt. Und auch wenn man die Leute konservativ und engstirnig findet, die ProtagonistInnen, kommt dann manchmal doch noch so ein Hauch Moderne und Reflexion durch. Und die sind, du findest sie halt nicht scheiße, die Charaktere, finde ich. Die sind halt, du nimmst sie so hin, wie sie sind und denkst dir dann, ja, okay, auch gut. Kann man machen. Und deswegen, also irgendwas fehlt mir da, wisst ihr? Ich finde das so ein bisschen substanzlos.
Also was Was ich noch mal, was wir vielleicht auch noch mal dazu packen sollten, weil ja auch gesagt wurde, dass es relativ in Anführungsstrichen einfach geschrieben ist, da soll man natürlich sagen, also natürlich an sich ist es natürlich nichts Schlechtes, wenn man irgendwie irgendwas verständlich und simplen Strukturen schreibt und nachvollziehbar schreibt. So.
Nee, das auf gar keinen Fall.
Da, aber also ich sag's nur, weil da fällt man ja oft selber so ein bisschen, ich kenne mich auch, da falle ich auch immer so ein bisschen so in diese Falle rein, dass man es dann irgendwie ein bisschen schon mit einem anderen Mindset da rangeht, wenn es halt irgendwie nicht so super elaboriert geschrieben ist.
Ach so, das ist aber nicht das, was ich meinte. Also so die Sprache, daran ist nichts auszusetzen. Und auch wenn man simpel, in Anführungszeichen, und von Herzen gut gemeint einen Plot hat, so gar nichts falsch daran. Aber ich glaube, ist noch also geht so ein bisschen in die Richtung, was du gemeint hast, wer oder was ist die Zielgruppe? Und sie sagen ja selbst, dieses Wort Persiflage, dass sie das machen wollen, Spiegel vorhalten, dies, das. Ich habe Persiflage extra nochmal gegoogelt. Das ist eine geistreiche Verspottung durch Nachahmung. Und mir fehlt hier einfach das Geistreich. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, meiner Mutter ein paar Seiten vorzulesen. Und die hat gelacht. Aber sie meinte, das ist 70er, 80er Jahre Spießbürgertum. Und sie hat halt noch mehr die Leute wiedererkannt. Und dann auch von sich selbst gesagt, das ist halt auch das, was sie unangenehm findet. Wo sie auch schon so gerade Salzstangen und Obstler rausholen, so was auf Seite 44 passiert, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Da findet sie sich schon drin wieder. Und gleichzeitig fand sie es halt auch unangenehm, aber auch irgendwie lustig, aber auch nicht auf 200 Seiten.
Ja, also ich glaube, was auch noch, jetzt habe ich meinen Punkt natürlich vergessen.
Sorry, weil, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ich war eigentlich.
Also schon, aber.
ja, also was man vielleicht auch einfach noch sagen sollte dazu, Satire ist ja schon häufiger gefallen jetzt und Spielverhalten und so. Und wie du ja auch schon gesagt hast, Christina, mir fehlt da auch der zusätzliche Schritt, weil nur irgendwas zu sagen, was ein Klischee ist, da ja passiert, also man, das warum so, warum wird da nicht damit gearbeitet, warum wird das nicht irgendwie kontextualisiert? Und das ist ja genauso wie, keine Ahnung, also genauso wie manche vielleicht gut gemeinten Dinge dann irgendwie Sexismus reproduzieren, zum Beispiel unter dem Deckmantel der Satire, und dann zum Beispiel damit nicht gearbeitet wird und halt irgendwie das nicht kommentiert wird. So, es ist ja einfach nur so eine Nacherzählung aus Sicht dieser Personen. Und weiß ich nicht. Also ja, wie du schon sagst, das kann man machen, aber ich weiß halt nicht, warum man das machen sollte. Also
ich finde einen ganz spannenden Punkt, dass Christina gerade sagte, ihre Mutter fühlte sich an so 70er, 80er Spießbürgertum erinnert. Und woran es mich auch erinnert, und ich glaube, das ist auch ein Vergleich, der bestimmt öfters kommt, wenn dieses Buch jetzt rezensiert wird. Ich fühlte mich ein bisschen an Loriot erinnert, weil Loriot
gar
ist
nicht,
ja immer,
gar
ja, pass auf, lass mich mal ausführen. Florian, erst zuhören, okay. Dann merken.
Okay, jetzt ist,
nicht wie so ein Allmann direkt hier.
einfach Nein und Hä schreiben.
Ich bekenne mich, ich bin Allmann, kein Problem. Ist gut.
Ich fühlte mich an Loriot erinnert, weil Loriot ist ja im Endeffekt genau das, was Allmann-Memes und dieses Buch versucht, nämlich aus der Sicht eines Allmanns Allmantum parodieren und eben dieses mit dem Spiegel Vorhalten machen. Nur hat Loriot das gemacht, bevor das Wort Allmann verbreitet war und eben in den 70ern und 80ern vor allem. Es macht es halt zum einen, also es fehlt halt auch mir, wie Christina sagt, so eine, und wie du auch schon sagst, Florian, so eine zusätzliche Ebene, dass dieses Spiegelvorhalten wirklich da ist, weil was dieses Buch, soweit ich es jetzt gelesen habe, mein Eindruck ist, dass es macht, ist vor allem tatsächlich eben ja, so Witze erzählen, so Allmann-Witze erzählen. Ach, guck mal, Deutsche sind irgendwie awkward und pumpig, wenn es darum geht, die Sitzplatzbuchung irgendwie zu machen. Da gibt es diese Szene ganz am Anfang des Buchs, wo eben der reservierte Sitzplatz ist vergeben. Da sitzt so ein junger Typ mit einem Laptop und Kopfhörer und der hört die nicht und dann ist das irgendwie awkward. Und das könnte irgendwie, ja, also wenn ich mir vorstelle, so eine Szene könnte es ja auch bei Loriot gegeben haben. Dann gehen die in den Zug, der Zugplatz ist reserviert und dann ist da jemand eingenickt oder so, weil er noch keinen Laptop hatte in den 70ern und 80ern. Aber das ist wie ganz viele Momente sind, so ganz kurze Wegschmeißmomente. Das ist dann vielleicht eine halbe Seite oder eine Seite dauert diese Interaktion, ohne dass so richtig was dazu damit gearbeitet wird. Und was dann auch fehlt, zu diesem Loriot-Vergleich fehlen noch ganz viele Sachen. Zum einen ist es irgendwie, macht es nichts damit, zum anderen ist es irgendwie, wenn man es damit vergleicht, nicht wirklich modernisiert, wie deutsches Spießertum 2021 aussieht. Und es fehlt halt auch diese, und das kommt ein bisschen auf diese einfache Sprache hin, es fehlt halt diese sprachliche Finesse und Cleverness von Loriot, der halt extrem viel mit Sprache und Wortwitzen und cleveren Dialogen gearbeitet hat. Das ist halt auch nicht drin. Und ich finde nicht, das Problem ist nicht, dass es irgendwie zugänglich ist, sprachlich. Das Problem ist dann eher, dass halt so ein bisschen Pfeffer fehlt sprachlich. Das ist alles so, brummt Achim, sagt Annette, es sind so sehr einfache Sachen und auch dann die eingebauten Wortwitze sind wieder so ironisch, so abgeschmackte Phrasen eingebaut, statt irgendwie was Cleveres Eigenes zu machen. Und erstaunlich noch was, es fehlt so ein bisschen die Spiciness auch von einem Loriot mir. So. Und dann auch die Gewolltheit, mal so ein bisschen ins Absurde zu gehen. So. Dass der Weihnachtsmann-Sketch von Loriot endet damit, dass die ihren Müll in den Flur werfen wollen und dann machen sie die Haustür auf und dann kommt ihnen der Müll von allen anderen Hausbewohnern entgegen, weil alle dieselbe Idee hatten. Das endet dann in so einer absurden Situation, dass das Mini-Atomkraftwerk explodiert. Das gibt ja solche Momente immer in Loriot, die eben dann einen Schritt weitergehen und über das einfache Nacherzählen von Spießersprüchen irgendwie hinausgeht. Und das alles fehlt halt irgendwie.
Ich würde das alles unterschreiben, was du gesagt hast.
Ja, das ist gut, dass du es nochmal gesagt hast, der letzte Punkt vor allem, weil an keiner Stelle in diesem Buch ist es irgendwie überzogen. So, und das ist halt auch so eine Komponente, also dass halt bei Loriot dann irgendwie 20 Paletten Druckerpapier, Schreibmaschinenpapier bestellt werden, weil man damit da irgendwie 10 Cent sparen, oder 10 Pfennig, Entschuldigung, 10 Pfennig sparen könnte pro 50 Pakete. So, das fehlt halt völlig in diesem Buch. Das ist halt einfach nur so, es ist halt, ich meine, es ist allein nicht keine Satire, weil es ist halt einfach so. Also, es wird ja nicht irgendwie überspitzt dargestellt, irgendwas. Genau. Die Leute kaufen diese Beutel, die Leute tippen an und sagen, hey, das ist mein Sitzplatz hier, habe ich reserviert. Ja. Die Leute packen sich, trinken irgendwie den Sekt im Regionalzug. Das ist ja keine Parodie.
Das ist keine Erkenntnis, das ist auch, ja, ne? Was das über die Leute aussagt. Das ist halt so. Leute kaufen diese Beutel mit dummen Sprüchen, aber was bedeutet das jetzt?
Ich bin auch 20 Minuten früher am Bahnhof, wenn ich irgendwie Zug fahre. So,
ich so auch. What?
Ich kaufe meine Tickets 5 Minuten nach Abfahrt in der App. Ich sag's, wie es ist.
Ja, okay. Aber es ist ja trotzdem witzig.
Show, ey. Also, aber muss, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ihr nicht zu hohe Ansprüche an dieses Buch habt.
Ja, bestimmt.
Habe ich das Gefühl.
Also ich möchte nur noch mal sagen, dass das nach eigener Aussage der Anspruch ist. Nicht des Buches, aber des Kanals.
Aber ich habe eher das Gefühl, dass das so ist, um noch mal auf mein 20-jähriges Ich, das Neon liest in seiner Studentinnen-WG. Ich hätte es mit so 20 hart gelesen. Und ich hätte es witzig gefunden, weil dann ist man das erstmal vielleicht auch aus der kleinen Stadt raus, aus der man kommt und fühlt sich richtig großstädtisch und so. Und dann liest man das und denkt, ja, genau so war das in der Gartenlaube. Und dann kann man sich ein bisschen besser fühlen, dass man jetzt ein geiles Großstadt-Life hat, so wie, ja, Annika zum Beispiel, die ja auch von der Mutter dann dargestellt wird. Also ich glaube, es ist eher für die Annikas als für die Annettes. Und Annika ist die Tochter und die wohnt in der großen Stadt in Frankfurt. Die datet so einen Typen, der so eine kaputte Jeans trägt und ein bisschen Weltenbummler-mäßig unterwegs war, ein Piercing hat und so. Und dann kommt die Mutter ab und zu und sie sagt dann auch so, als die Mutter nämlich, die Story des ersten Kapitels ist ja diese Bürgermeisterkandidatur der Mutter. Und da ist es so, dass die Mutter so ein bisschen Angst hat vor der Reaktion des Vaters. Und deswegen bricht sie damit so im Zug raus, als sie ihr Ei gerade pellt, ihr hart gekochtes. Und der eigentliche Ursprungsplan war, dass sie halt zusammen nach Frankfurt fahren, der Vater und die Mutter. Und dass die Tochter dann quasi ein bisschen hilft, den Vater zu überzeugen. Und die Tochter sagt dann auch im ersten Kapitel so einen Satz, als sie das dann endlich ansprechen, nach diesem langen Wochenende nochmal, sagt sie dann auch so einen Satz, wir sind jetzt nicht mehr im Mittelalter, Mama braucht überhaupt nicht deine Einverständniserklärung und so. Und davon ist dann auch die Mutter, Annette, sehr beeindruckt. Und ich habe das Gefühl, dass genau für Annika dieses Buch ist. Annika hat so ein bisschen linksliberale Meinung denkt sie von sich zumindest nicht, dass sie... Also ich glaube wirklich, dass Annika von sich denken würde, wenn wir jetzt mal in Stereotypen sprechen, Annika denkt von sich, sie wohnt in der Stadt, sie ist anders als ihre Eltern und sie ist auch so ein bisschen feministisch, hat vielleicht auch ein Feminismus-Shirt, aber von H&M oder so.
Oder irgendwas mit Girlboss oder so.
Oder Girlboss findet sie auch richtig gut, genau. Also das ist dann, um jetzt mal in dem Stereotyp zu bleiben und auch zu urteilen über random Leute, die ich nicht kenne. Wie das Buch das auch macht, um einfach in dem Stil zu bleiben. Und Annika würde dieses Buch lesen und denken, witzig, das erinnert mich an meine Eltern, das erinnert mich daran, wie ich aufgewachsen bin, aber ich bin ja viel woker. Ich lese nämlich die Neon und ich date Jonas, der kaputte Hosen anhat und ein Piercing anhat. Und das ist, glaube ich, das Ding. Ich habe mich auch, eine Sache noch, und dann darf Christina mir vehement widersprechen. Ich habe mich auch super doll zurückversetzt gefühlt in, wenn ich Bibi Blocksberg höre. Das höre ich nämlich manchmal zum Einschlafen. Und ich finde, das ist es mir früher nicht aufgefallen, wie alles, was man als Kind gehört hat. Und dann hört man die Sachen später. Und dann ist es hammerfürchterlich. Die Beziehung von Barbara und Bernhard, arschfürchterlich. Bernhard ist so ein großes Arschloch und ist, ich glaube, es gibt sogar auch eine Folge, wo Barbara Blocksberg Bürgermeisterin werden will und er findet es richtig scheiße. Und er ist ein Choleriker und ein richtig schlimmer Mensch. Und naja.
Based on Bibi Blocksberg Story.
Und was aber bei, also da ich irgendwann merkt, weil ich glaube, Bernhard hat Angst, dass er selber kochen muss oder so. Und er findet ja auch immer scheiße, wenn Barbara Blocksberg hext, anstatt richtig zu kochen und so weiter und so fort, weil man macht das alles mit der Hand und sonst ist es keine richtige Arbeit. Und da ist es eine Bestandsaufnahme der damaligen Zeit, I guess. Und das würde ja so in dem Buch nicht vorkommen. Das heißt, es wird ja doch ein mini bisschen herausgefordert. Dadurch, dass man dann Protagonistinnen hat, wie die Tochter oder die freche Nachbarin Biggie oder so. Das heißt, es wird so ein bisschen da noch quasi eine andere Würze mitgegeben, aber auch nicht zu viel Würze, weil wir wissen, dass das bei Deutschen nicht so gut ankommt.
Ey, das ist exakt.
Wow.
Das ist eine perfekte, wie heißt es, Analogie, Metapher. Das ist die Ofenkartoffel-Würzmischung, die da reingeworfen wird, in der nichts Außergewöhnliches drin ist, sondern nur so ein paar, also jetzt die Charaktere, das sind im Prinzip Variationen von diesem einen Stereotypen, die so ein bisschen suggerieren sollen, dass das nicht ein und dieselbe Person sein könnte, sondern dass die alle mal so ein bisschen anders sind. Unterm Strich sind die trotzdem alle gleich. Da ist jetzt kein, ich weiß nicht, im Prinzip ist es Maggie. So, dieses Buch. Vielleicht ist das Buch Maggie.
Passt überall zu?
Maggie hat einen schlechteren Ruf, als es verdient.
An acquired taste?
Okay, Maggie-Haten ja, ist sowas, was Allmanns machen, die sich von Allmannsein distanzieren wollen.
So wie okay. Leute, die dieses Buch lesen, glaube ich, ja.
Ich finde Maggie auch nicht schlecht. Ich finde es halt nur kacke, weil es von Nestle ist. Und das ist jetzt auch direkt meine Überleitung. Natürlich ist Maggie von Nestle.
Scheiße.
Tja, Daniel.
Richtig scheiße.
Musst du mal deinen Gewürzschrank
und was mit Hela Gewürzketchup?
Bah!
Wahrscheinlich auch.
Richtig geil.
Gestern Hela Gewürzketchup gekauft, weil jetzt Grillsaison losgeht.
Aber ich möchte noch mal kurz meinen, bevor wir jetzt hier über Essen reden, einen Allmann-Move machen, so Korinthen-Kackerei. Nämlich Annika, ich glaube nicht, dass sie sich ansatzweise als linksliberal bezeichnen würde. Das ist so jemand, wenn die Antifa hört oder links, dann denkt die an den schwarzen Block und so G20-Ausschreitungen in Hamburg irgendwie. Und so ihr, es gibt dann einen Moment, wo sie das Wahlkampfprogramm, das Wahlkampfprogramm von Annette zusammenstellen. Und da sagt sie dann, ja, Tierschutz ist ja auch ein wichtiger Punkt beim Thema Nachhaltigkeit. Und ich habe da bei Facebook mal so ein Video gesehen und seitdem gibt es einmal die Woche vegetarisch und nur noch das Biofleisch von Lidl.
Ja.
So dieses Level von, also die weiß, ich, also wenn ich mir diesen Charakter jetzt vorstelle, glaube ich nicht, dass sie weiß, was woke bedeutet und dass sie tatsächlich sich auf eine Reise der Reflexion begeben will und viel über Dinge nachdenkt, aber halt dann auch ein Feminismus-T-Shirt von H&M kauft, wie du schon sagtest.
Genau. Und sie denkt ja aber auch, dass einmal die Woche Bio-Lidl-Fleisch essen, einmal die Woche vegetarisch essen und sonst ausschließlich Bio-Lidl-Fleisch essen, ja, dass das ein Act of Wokeness ist. Also sie betont das ja, sie betont das ja aus dem Grund, weil sie denkt, hey, guck mal, ich leiste hier meinen Beitrag, ich esse einmal die Woche vegetarisch und ich kaufe Biofleisch.
Genau, aber ganz ehrlich, so habe ich halt auch angefangen.
Genau.
Vielleicht ist das, ja.
Die Frage, genau, also deswegen denkt sie, dass sie Woke ist. Sonst würde sie das doch nicht sagen. Und sie ist ja in ihrer kleinen Stadt auch die Woke.
Ja, so. Okay, ja.
Also, das ist ja vielleicht jetzt noch ein interessanter Punkt, wo ihr euch so uneinig seid bei der Interpretation des Charakters von Annika Ahlmann, also die Nachfolgegeneration der Ahlmanns. Dann ist das vielleicht doch der Punkt, wo im Verlauf des Buches noch was mehr drinsteckt und vielleicht auch, also ich denke, da sind wir uns relativ einig, vielleicht die interessantere Figur. Und es wäre auch mein Eindruck gewesen, dass wenn in diesem Buch dieses Spiegelverhalten wirklich vorkommt, dass es über diese Figur noch passiert. Ich denke, da jetzt weiter zu diskutieren, bringt wenig, bis wir das Buch alle durchgelesen haben. Ich würde jetzt zu unseren Abschluss-Takes vielleicht ganz kurz kommen. Love oder Lose können wir uns, glaube ich, sparen, weil wir es nicht, wie gesagt, nicht durchgelesen haben.
Willst du es nochmal betonen, dass wir es nicht durchgelesen haben?
Also, Transparenz. Ich habe 3 Kapitel gelesen, will ich dazu sagen.
Ja, auch.
Ich habe 50 Seiten gelesen. Das Viertel des Buches.
Also mein Eindruck ist, auch wenn das jetzt alles harsch klang, mir ist es nicht irgendwie, ich sehe da jetzt kein super zeitgemäßes Spiegelverhalten, Satire, Projekt drin, dass irgendwie das Allmannsein, das Kartoffelsein, das die deutsche Spießigkeit der, was weiß ich, gutbürgerlichen Mehrheitsgesellschaft irgendwie wirklich einen Spiegel vorhält, das sehe ich nicht. Ist es irgendwie ein ganz nett und flott weglesbarer, so eine Art Comedy-Roman. Es lässt sich ja wirklich flott lesen. Ich würde sagen, es fängt an einem Bahnhof an und da könnte dieses Buch auch enden. Das ist so ein Bahnhofsbuchhandlungsbuch. Wenn du mal eine Stunde mit dem ICE nach Frankfurt fährst und irgendwie hast nichts, kein Handyempfang und nichts zu lesen mit, dann kaufst du dir an der Bahnhofsbuchhandlung vielleicht noch 3 Treuepunkte bis zum Fun-Set und liest das auf der Zugfahrt durch und dann ist das, ja, okay.
Hast du nichts gewonnen, aber hast auch nichts verloren dabei.
Florian, ist das schon dein Fazit?
Könnte schon Fazit sein, ja. Also ich meine, es ist, also ich wäre fast, es wäre mir fast lieber, wenn ich irgendwie das wirklich harsch kritisieren könnte, dieses Buch, weil es ist ja immer besser, ich finde es immer besser, wenn irgendwas, irgendeine Art von Medium, ob es jetzt irgendwie ein Buch ist oder ein Film oder ein Spiel oder Musik oder was auch immer, wenn das irgendeine Reaktion hervorruft, die ist okay, hinausgeht, weil das ist eigentlich das Schlimmste, finde ich persönlich, was man einem Machwerk antun kann, dass man sagt, ja, es war so okay. Also es hat mich in keine Richtung irgendwie angeregt. Hat mich nicht aufgeregt, hat mich auch nicht begeistert, so. Ja, es hat irgendwie. Aber ich bin relativ gleichgültig diesem Buch gegenüber. Also ich finde, es ist halt, dieses Spiegelverhalten funktioniert nicht, so, sage ich einfach mal so. Und es ist halt irgendwie, also wenn sich das zum Ziel gesetzt haben, haben sie es halt damit irgendwie verfehlt. Und das macht es aber nicht zu einem schlechten Buch. So. Es ist halt sowas, keine Ahnung. Es ist halt. Es gab ja zum Beispiel diesen Trend von diesen Lokalkrimis in Büchern. So, die Irgendwas-Affäre oder das Ding. Und das ist halt genauso ein Buch, das in diese Sparte reinfällt. So, das kann man mal weglesen. Es entgeht einem aber auch absolut gar nichts, wenn man es nicht liest. So.
Also, ich finde das gar nicht so schlecht. Also für das, was es sein will, ein Buch, ist es ein Buch. Und
es hat Seiten, es hat einen Deckel vorne.
Das wird das nee. Zitat von uns auf Clubcover. Ja. Ist Buch. Valentina Bell.
Nee, aber ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht. Und manchmal lese ich gerne leichte Sachen. Manchmal lese ich gerne Twilight, manchmal lese ich gerne Nick Hornby. Und ich kann mir vorstellen, dass in einer dieser Phasen, dass ich auch zu diesem Buch greifen würde und es dann auch genießen würde zu lesen. Also wie gesagt, ich habe ja auch das jetzt irgendwie 3 Kapitel gelesen und das ging richtig schnell weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass, also weil ich wirklich viel an meine Jugend gedacht habe, aber wirklich mehr, wie ich wirklich viel mehr daran gedacht habe, wie ich vor 10 Jahren dieses Buch gefunden hätte. Und zwar richtig gut. Und das, finde ich, ist ja schon ein Anstoß zur Reflexion. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich Bock hätte, das nochmal zu lesen. Und ehrlich gesagt, ich finde auch die Idee ganz gut, tatsächlich den Figuren ein bisschen mehr Leben, der Memes ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Biggie die Freche ist, die freche junge Nachbarin, die dann da einzieht und dann manchmal 3 Tage braucht, um irgendwie die Tupperdose wieder weg, wieder herzugeben und so. Und das, glaube ich, kann mir in der Meme-Rezeption von all meinen Memes im weiteren Verlauf meines Lebens unter Umständen, kann es da unterstützend wirken. Und ja, ist okay. Und ein Buch.
Okay, das sehe ich nicht so.
Dass es ein Buch ist?
Diesen Mehrwert. Ich sehe da keinen Mehrwert drin. Ich fand es irgendwie anstrengend und langweilig zu lesen und ich hätte die Zeit gerne anders verbracht. So ein bisschen das, was Florian gesagt hat. Ich habe es jetzt gelesen und jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, werde ich es auch wieder vergessen und nichts davon mitnehmen. Das ist auf 200 Seiten ein sehr langgezogener Allmann-Witz, den ich auch als in 200 Memes oder sowas hätte sehen können. Ich finde, es funktioniert als Buch nicht so ganz. Diesen Witz so lange auszumelken, fand ich irgendwie unangenehm. Also klar gab es auch mal so 1-2 Momente, wo ich dachte, okay, kenne ich, finde ich ein bisschen lustig. Aber ja, weiß ich nicht. Nee, ist nicht so meins einfach. Also
ich habe das Gefühl, wir alle haben machen hier verschiedene Enden einer, so des mittleren Teils der Skala, auf der man so ein Buch bewerten kann, aus quasi von ja, nee, bis ja, schon.
Was witzig ist, weil wir ja sonst immer alle super starke Meinungen zu jedem erdenklichen Thema haben.
Aber das sagt ja schon alles über dieses Buch,
ja,
oder?
Das finde ich wirklich interessant. Normalerweise habe ich gedacht, dass wir uns super doll streiten oder dass also irgendwas passiert. Aber es ist ja gar nichts passiert.
vielleicht ist das die wichtige Lektion, die man hier rausnehmen kann, auf die wir uns vielleicht am Ende einigen können. Vielleicht gibt es mehr Meme-Romane bald. Vielleicht sollte es mehr Meme-Romane geben. Vielleicht gibt es auch schon Meme-Romane. Wenn wir Meme-Romane vergessen haben, schreibt sie uns auf Twitter in die Kommis. Vielleicht sollte es auch nicht mehr Meme-Romane geben. Die Meinungen gehen auch da auseinander. Auf jeden Fall wäre zu wünschen, wenn wir mal wieder eine Buchrezension machen über ein Buch, das eine Geschichte mit Memes erzählt, dass wir uns ein bisschen mehr streiten. Und dann gibt's auch wieder, wie in den normalen Folgen von uns, Love or Lose. Noch 3 Treuepunkte bis zum Fun-Set. Creme de la Meme.
Ich finde, er macht sich lächerlich mit diesem Text.
Wo bleibt da der intellektuelle Anspruch, Herr Kollege?
Und dazu ein belichtes Bummelschinken. Ein belichtes Bummeloi. Das sind 2 lichte Brote. Für Schinken und 1 für Bullen und dazu eisgekühlter Bommerlunder. Bommerlunder eisgekühlt. Eisgekühlter Bommerlunder. Bommerlunder eisgekühlt. Und dazu ein belegtes Bummel Schinken. Schinken! Ein belegtes Bummel.
echte Brote, einzeln Schinken und einzeln Brot. Und dazu eisgekühlter Bommerlunda, Bommerlunda, eisgekühlt. Eisgekühlter Bommerlunda, Bommerlunda,
eisgekühlt. Halt mal, ich weiß, das ist dramaturgisch gesehen nicht ganz so gut jetzt. Aber ich hoffe, ihr werdet die Power, diese grenzenlose, gnadenlose Power nicht verlieren. Der intellektuelle Anspruch, jetzt ist er mir eingefallen.